kann sicherlich interessant sein. Ich möchte anfangen mit einer Bibelvorstellung heute, einer Buchvorstellung. Die Kompakte. Die Bibel lesen, das ist Bibelroman, steht hier drauf. Das ist die Basisbibel. Eine neue Bibel, herausgegeben von der Württembergischen Bibelanstalt, genau da, wo auch die Lutherbibel herkommt. Altes und Neues Testament, so geschrieben, dass du und ich es verstehen können. Ich habe schon viel drin gelesen. Ich finde, sie ist fast so gut wie die Gute Nachricht. Das musste kommen, ja. Fast so gut wie die Gute Nachricht. Nicht ganz so dynamisch. Sie liest sich nicht ganz so flüssig, aber doch eine moderne Sprache, ein geringer Wortschatz, also ein kleinerer Wortschatz als zum Beispiel eher bei der Lutherbibel oder bei der Schlachter oder Elberfelder oder sonst wo verwendet wird. Leicht zu lesen. Und eine ganz tolle Sache für Anfänger ist da. Hier gibt es vorne so ein Register. Das sind fürs Alte Testament von Mose bis Malachi alle Bücher aufgeführt, immer in Spalten. Und dann sind hier auf dem am Buch so Markierungen. Und gegenüber dieser Spalte ist immer die Markierung und man findet leicht das Bibelbuch. Und genauso ist es beim Neuen Testament. Das ist auch, da klappt man hinten so eine halbe Seite raus und hat dann das Register, ja, und findet dann ganz leicht die entsprechenden Bücher. Also ist toll gemacht, diese neue Bibel, und ich kann sie empfehlen. Warum soll man sich mit alten Sprachen herumschlagen, mit alten Ausdrücken, wenn diese neue Bibel in der gleichen Qualität das Evangelium uns vermittelt? Die Württembergische Bibelanstalt, die Brüder und Schwestern dort, die geben sich allergrößte Mühe, den Inhalt der Bibel nicht zu verändern, sondern den gleichen Inhalt in einer neuen Sprache wiederzugeben. Das war schon bei der Guten Nachricht so. Gut, wir kennen andere auch, Hoffnung für alle oder Neue Genfer. Neue Genfer, glaube ich, gibt es aber nur das Neue Testament. Ja, die Basisbibel. Eine gute Anschaffung. Es gibt die Kompakte und es gibt auch eine größere Ausführung. Die Kompakte hat eine relativ kleine Schrift, aber ich habe ja eine scharfe Brille. Dann geht das noch, ja. Gut. Ein weiteres möchte ich heute machen. Wenn jemand etwas wichtig geworden ist beim Studium der Apostelgeschichte, vielleicht sogar eine Erfahrung mit dem Herrn gemacht hat, dann darf das gerne hier heute mitgeteilt werden. Ihr müsst ja jetzt erst ein bisschen sortieren, deswegen werde ich, nachdem ich meinen ersten Punkt ausgeführt habe, Gelegenheit geben, wenn jemand möchte, darf er da mittendrin etwas, einen Beitrag bringen zu dem Studium aus der Apostelgeschichte. Genauso auch noch am Schluss meiner Predigt, dann ist die Möglichkeit, nochmal zu reflektieren. Wer dann einen Beitrag hat, bitte gerne. Dieser Platz hier ist nicht für Prediger reserviert, sondern da können alle mal hinkommen, ja? Hier vorne auf der Kanzel. Gut, heute ist erstmal Zeit zu wiederholen. Ja, es ist schon länger her. Heinz hat ganz kurz zusammengefasst. Ich möchte meine Version auch noch geben von der Zusammenfassung. Wir lesen also, wie er sagte, seit Monaten immer wieder der Apostelgeschichte. Ich mache das sehr gerne, dass wir so fortlaufend hier die Bibel lehren, predigen, unterrichten. Und ich zu Hause auch nachlesen kann, was kommt denn heute, und mal gucken, wie der Prediger das so anwendet heute. Ist immer spannend für mich. Ja, ich hoffe, ihr macht das ähnlich. Gut, zuletzt also waren wir mit Michael in Apostelgeschichte 9. Zeitlich gesehen sind wir vom Startpunkt der Apostelgeschichte, also vom ersten Kapitel, gar nicht so weit weg, zeitlich gesehen. Geschichtsforscher schätzen etwa 2 Jahre von der Himmelfahrt Jesu von Pfingsten bis zur Bekehrung des Paulus. Also 2 Jahre ist die Gemeinde da schon unterwegs, sind die neuen Christen. Christen wurden sie noch gar nicht genannt. Das kommt erst in Kapitel 11, wo sie Christen genannt werden. Ja, die Heiligen von Jerusalem, die Jesus-Nachfolger, der neue Weg, so werden sie auch bezeichnet. Ja, es begann, die Apostelgeschichte beginnt mit einer Rede Jesu an die Jünger. Er wies sie an, in Jerusalem zu bleiben, bis sie mit dem Heiligen Geist getauft werden. So sagt er es wörtlich da, getauft werden. Und dann als Zeugen für Jesus auftreten werden, ausgehend von Jerusalem, über Samarien, Galiläa, bis an das Ende der Erde. Judäa, Samaria, Galiläa, bis ans Ende der Erde. Ja, bis ans Ende der Welt. Dann wurde Jesus vor ihren Augen, ich gehe mal von aus, lautlos hinweggenommen. Eine Wolke nahm ihn auf. Eine Wolke kommt lautlos. Und Jesus wurde in den Himmel gehoben. Wir sprechen von Himmelfahrt, ja? Wurde in den Himmel gehoben. 10 Tage später, so lesen wir es in Apostelgeschichte 2 dann. 10 Tage später ist ein gewaltiges Rauschen in Jerusalem zu hören. Mit gewaltigem Rauschen, wie von einem Sturm, kommt der Heilige Geist vom Himmel herunter und lässt sich in Form von Feuerzungen nieder auf die versammelten Jünger. Das erste Großevent der neuen Gemeinde. Das erste Großevent. Die Menschen hören das Rauschen in Jerusalem. Es waren am Pfingstfest viele Pilger in Jerusalem. Und sie kommen zusammen dort, wo das Auge des Sturms ist. Dort, wo es rauscht, bei dem Haus, wo die Jünger drin waren. Ist nicht gesagt hier in der Apostelgeschichte, wie viele da zusammenkamen. Aber es kamen Leute aus vieler Herren Länder mit vielen Sprachen. Und die Apostel predigen. Und als Petrus am Schluss seiner Predigt, wo er ihnen gesagt hat, diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, den hat Gott auferweckt und zu einem Herrn und Christus gemacht. Als er die Predigt so beendet und dann auffordert zur Entscheidung für Jesus, sich für den Glauben an Jesus zu entscheiden, dann kommen Tausende nach vorne. Ich brauche mal das Bild von Pro Christ, ja. Kommen Tausende nach vorne und wollen Jesus nachfolgen. Und von diesen, da machen 3000 an diesem Tag ihren Glauben an Jesus wirklich fest und lassen sich auf den Namen Jesus taufen. Petrus hatte sie so ganz direkt angesprochen, den Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Eine sehr emotionale Situation dort in Jerusalem. Und wenn wir heute so Bilder aus dem Nahen Osten betrachten, ob es die Palästinenser sind oder ob es die Juden bei einer Demonstration, da geht es immer doll her. Sehr emotional. So auch dort diese Geburtsstunde der neutestamentlichen Gemeinde. Ein sehr emotionales Ereignis. In den nächsten 5 Kapiteln, nun in der Apostelgeschichte, erleben wir die neugeborene Gemeinde. Wenn wir so wollen, die Babygemeinde. Ja, die Babygemeinde. In der Wiege, in der Wiege der Christenheit in Jerusalem. Fast alles ist recht kuschelig auch, wie so in einer Wiege. Ja? Alles sind Juden, haben alle den gleichen Glaubenshintergrund dort in Jerusalem. Fast alles ist kuschelig. Ich will auf diese paar Knitter oder Stachel oder so nicht eingehen, jetzt, die da trotzdem waren. Ja, alles Juden, die zum Glauben an Jesus gekommen sind. Und die Gemeinde wächst. Und es werden immer mehr. Am ersten Tag haben wir gerade gehört, waren es 3000. In Kapitel 4, Vers 4 lesen wir, dass allein die Zahl der Männer nach einigen weiteren Evangelisationsveranstaltungen im Tempel, zum Beispiel auch als der Gelähmte dort geheilt wurde, dass allein die Zahl der Männer schon auf 5000 gewachsen ist. Ja, und dann in Kapitel 5 lesen wir wieder, dass eine große Zahl der Jünger geworden war in Jerusalem. Und in Kapitel 6, Vers 7, glaube ich, steht das, dass die Zahl der Jünger sehr viel geworden war, wenn ich das jetzt hier so gleich finde. Das ist ein kleiner Nachteil bei dieser Bibel. Die Blätter sind sehr, sehr dünn. Es sind fast 2000 Seiten in diesem Buch. Ja, das Wort Gottes breitete sich aus und die Zahl der Jünger in Jerusalem wuchs immer weiter. Wuchs immer weiter. Es waren viele geworden. Nun, die Gemeinde wächst und es kommt die Zeit, wo sie laufen lernt. Ja, wo sie laufen lernt. Das Laufenlernen der Gemeinde geschah nicht ganz so sanft wie zum Beispiel, ich glaube, der Daniel Franz, der lernt im Moment laufen oder ist kurz davor. Und gut, es gibt auch hin und wieder sicherlich eine kleine Beule, aber es geht relativ sanft. Anders bei der Gemeinde. Ich habe ein bisschen Mühe. Anders die junge Gemeinde. Sie wurde aus der Wiege gekippt und fortgejagt. Heinz hat davon gesprochen. Apostelgeschichte, Kapitel 8, Vers 1. Ausgekippt und fortgejagt. Nachdem Stephanus Ich bin nicht krank, ich glaube, das hat mit meinem Alter zu tun, dass die Stimme verschlissen ist. An diesem Tag, also als Stephanus gesteinigt wurde, begann für die Gemeinde in Jerusalem eine schwere Verfolgung, heißt es da. Die jüdische Obrigkeit trat dieser neuen, schnell wachsenden Bewegung nun gewaltsam entgegen, und die Exekutive wurde angeführt von einem sehr ehrgeizigen, zielstrebigen Leiter. Er hatte sich ein Ziel gesetzt. Das finden wir hier, ich glaube, in Vers 2, Vers 3. Aber Saulus wollte die Gemeinde vernichten. Das war sein Ziel, die Gemeinde vernichten. Was Saulus damals allerdings noch nicht wusste. Jesus hatte ihn, Saulus, schon ausgewählt als seinen Zeugen. Aus menschlicher Sicht wohl den bedeutendsten Zeugen für das Evangelium, für Jesus überhaupt. Und diese krasse Geschichte, wo Paulus von einem Verfolger zu einem Zeugen, zu einem Verkündiger wird, finden wir dann in der Apostelgeschichte, Kapitel 9. Letztes Mal hat Michael das gelesen und darüber gesprochen, mit Wut im Bauch. und mit schriftlichen Vollmachten in der Hand ist Saulus auf dem Weg nach Damaskus. Dort kurz vor der Stadt tritt der auferstandene Jesus ihm in den Weg. Saulus sieht ihn leibhaftig, so bezeugt er das in Apostelgeschichte 15. Er hat Jesus dort gesehen. Und Jesus fragt ihn: Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Dieses strahlende Gesicht, was Paulus da sieht, und diese krasse Frage, die hauen Saulus um. Und er stürzt zu Boden. Ich weiß nicht, wie es euch geht bei dieser Frage. Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Aber mich trifft diese Frage jedes Mal, wenn ich sie lese. Und sie bewegt mich innerlich stark. Jesus fragt hier nicht: Saul, Saul, warum verfolgst du die Gemeinde? Sondern er fragt: Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Jesus stellt sich vor die Gemeinde, vor die Nachfolger Jesu. Saul, was du der Gemeinde antust, das tust du mir an. Ist das heute anders? Ich glaube, es ist so geblieben, ja? Was du der Gemeinde antust, das tust du mir an. Wie du, oder wenn du von der Gemeinde redest, dann redest du von mir. Wenn du dich über die Gemeinde freust, dann freust du dich über mich. Wenn du in der Gemeinde mitmachst, dann bist du Jesu oder Gottes Mitarbeiter. Vielleicht, wenn du über die Gemeinde negative Gedanken hast, vielleicht sogar auch negativ redest, schlecht redest, dann denkst du und redest du so über Jesus. Es trifft alles Jesus. Das bewegt mich tief. Und ich sehe, wie Jesus hier mit breiter Brust sich vor die Gemeinde stellt, und so auch vor jedem einzelnen Gotteskind sich hinstellt und sagt: Ich habe sie mit meinem Blut erkauft. Dieses Blut, das von dem Dornenkranz in meinem Gesicht herunterlief. Dieses Blut, das von meinen durchbohrten Händen und Füßen auf den Boden tropfte. Das ist der Preis für jedes einzelne Gotteskind, den ich bezahlt habe. Das ist der Preis, den ich für die Gemeinde bezahlt habe. Und was du der Gemeinde antust, das tust du mir an. Und was du dem einzelnen Gotteskind antust, das tust du mir an. Ich bin Jesus, sagt er, den du verfolgst. Wie schön, wenn wir einander dienen. Dann dürfen wir wissen, ich diene Jesus. Wie schön, wenn ich hier mitmache in der Gemeinde, dann bin ich ein Mitarbeiter Gottes. Eine tolle Sache. Das bewegt mich sehr tief. Was verfolgst du mich? Was du der Gemeinde antust, das tust du mir an. Positiv, aber auch negativ. Ich bin Jesus, den du verfolgst. Dieser eine Satz lässt Saulus zusammenbrechen. Alles, was er bisher gedacht, geglaubt, getan hat, das liegt hier vor Damaskus im Staub der Landstraße. Und später im Philipperbrief bekennt er: Das war alles Dreck. Das war alles Kot. Ein großer, stinkender Misthaufen, würden wir heute sagen, war das, was ich bisher gelebt habe. Und dieser Kot, dieser Dreck, der blieb dort zurück, da in der, vor Damaskus oder da in Damaskus. Es fiel wie Schuppen von ihm ab, heißt es nachher. Ja, als Hananias kam, Saulus wurde blind durch diese Begegnung mit Jesus. Als Hananias nach 3 Tagen zu ihm kam und über ihm und für ihn betete und die Hände auf ihm legte, dann heißt es, es fiel ihm wie Schuppen von den Augen. Und er konnte wieder sehen und er stand auf und ließ sich taufen auf den Namen Jesu. Was für eine Veränderung, was für eine Erfahrung mit Jesus. Saul, Saul, was verfolgst du mich? Ich bin Jesus, den du verfolgst. Das veränderte hier ein ganzes Leben radikal. Ja, das ist meine erste Beobachtung. Und ich möchte jetzt an diesem Punkt gerade Gelegenheit geben, wenn jemand etwas, einen Beitrag hat, was er in dieser Zeit neu gewonnen hat aus der Apostelgeschichte, wo wir sie lesen, dann kannst du jetzt kommen. Wir wollen so Gemeinschaft haben. Wenn keiner kommt, ist nicht schlimm, ich mache dann weiter. Am Schluss ist nochmal Gelegenheit zu reflektieren. Ja? Ist gar nicht schlimm, ist mir auch nicht peinlich, wenn keiner kommt. Aber ich würde mich andersrum freuen, wenn am Schluss doch noch Beiträge kommen. Und ich glaube, die Gemeinschaft wird da noch gefördert. Gut, ich sehe niemand. Also, Saulus, wir sind immer noch bei Saulus, der Paulus kommt später. Saulus wurde hier in Damaskus von einem Verfolger zu einem Verkündiger. So heißt es in Apostelgeschichte 9, Vers 20. Jetzt ist Samuel dran, genau. Er ging gleich in die Synagoge und verkündete dort, Jesus ist der Sohn Gottes. Ich lese mal weiter. Und alle, die das hörten, waren sehr erstaunt und sagten, das ist doch der Mann, der in Jerusalem die Leute verfolgt hat, die sich zu Jesus bekennen. Ist er nicht sogar gekommen, um sie auch hier festzunehmen und vor die führenden Priester zu bringen? Jetzt haben wir hier den Text der guten Nachricht und ich lese einen anderen. Aber ich denke, wir schaffen das. Aber Saulus ließ sich nicht beirren und stürzte die Juden in Damaskus in völlige Verwirrung. Denn er konnte ihnen überzeugend darlegen, dass Jesus der Christus ist. Das ging längere Zeit so. Da fassten die Juden den Entschluss, Saulus zu töten. Aber er erfuhr von ihrem Plan und konnte fliehen mit Hilfe der anderen Christen in Damaskus. Was mir hier auffällt in diesem Text, es ist nicht gesagt, dass von den Juden, mit denen Paulus sich dort in der Synagoge diskutierte, dass von den Juden jemand zum Glauben kam, welche zum Glauben an Jesus kamen. Für mich heißt das Diskussion über Jesus, argumentieren über Jesus, auch wenn diese Argumente noch so überzeugend vorgetragen werden, die machen keinen Christen. Ja, hier heißt es, Saulus konnte ihnen überzeugend darlegen, dass Jesus der Christus ist, sodass sie völlig verwirrt waren, aber zum Glauben kam dadurch keiner anscheinend. Jedenfalls ist es nicht berichtet. Diese Juden dort, die standen als Verlierer da. Paulus hatte sie überwunden in der Diskussion. Er hatte sie an die Wand gedrückt. Sie standen als Verlierer da, waren von Paulus besiegt worden, also in der Diskussion, und dann griffen sie zur Gewalt. Sie wollten ihn umbringen. Es war Notwehr. war Notwehr in dem Fall. Sie waren von Paulus besiegt worden und jetzt wehrten sie sich. Gewalt ist niemals berechtigt. Aber wer will schon gerne als Verlierer dastehen? Auch in der Diskussion ist Gewalt eigentlich auch nicht berechtigt, ne? Dass ich den anderen an die Wand drücke mit meinen Argumenten, mit meinen Worten. Ist auch nicht in Ordnung. Darum sagt Jesus in Apostelgeschichte 1 auch nicht, wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr Kraft empfangen und dann werdet ihr überall mit Menschen über den Glauben diskutieren und sie mit euren Argumenten überzeugen. Sagt Jesus so nicht, sondern in der Kraft des Heiligen Geistes werdet ihr meine Zeugen sein. Ja. Ich muss kein gewandter Diskussionsredner sein, um für Jesus aufzutreten, sondern ihr werdet meine Zeugen sein. Ja, gut, hier in Damaskus, Paulus floh aus Damaskus und kam nach Jerusalem. Als er erst dort in der Gemeinde kurz angekommen war, dann ging er auch dort zu den Juden, es heißt hier zu den griechisch sprechenden Juden, und redete, und Luther sagt, er stritt mit ihnen. Hier heißt es, er führte Streitgespräche mit den Juden in Jerusalem. Das ist der Abschnitt von Vers 26 weiter, und das ist hier Vers 29, mit den griechisch sprechenden Juden führte er Streitgespräche, oder die gute Nachricht spricht von Diskussionen. Ja? Er diskutierte mit ihnen. Auch hier lesen wir nicht, dass welche gläubig wurden durch das Wirken des Paulus, sondern wieder wollten sie ihn ans Leder und er musste fliehen. Später, ab Kapitel 13, wenn wir wieder die Geschichte des Paulus weitermachen, da bezeugt Paulus den auferstandenen Jesus und verkündet diese rettende Botschaft, die gute Nachricht, das Evangelium, und die Menschen kommen zum Glauben. Große Mengen Menschen kommen zum Glauben, als er als Zeuge auftritt. Da wird Paulus auch verfolgt, aber nicht, weil er die Leute an die Wand gedrückt hat, sondern weil sie neidisch sind darauf, dass so viele zum Glauben kommen. Und die Juden sind neidisch, dass sogar auch Leute aus anderen Völkern gläubig werden und verfolgen ihn und versuchen ihn umzubringen, haben ihn ja auch zumindest einmal gesteinigt, sodass sie meinten, er war tot, ja, aber der Herr hat ihn wieder auferweckt und es ging weiter. Ja, den auferstandenen Jesus, den so auferstandenen Sohn Gottes bezeugen. Und Michael hat das am Donnerstagabend so wunderbar verkündet. Dass Jesus, der Sohn Gottes, unsere Mitte ist, zu dem wir uns bekennen, den wir bezeugen. Auf dieses Bekenntnis, auf dieses Zeugnis will ich meine Gemeinde bauen, sagt Jesus. Wer nicht dabei war, es nicht gehört hat, es lohnt sich, das auf unserer Homepage nochmal aufzurufen und anzuhören. Vielen Dank, Michael, eine wunderbare Botschaft am Donnerstagabend. Jesus bezeugen. Das müssen wir natürlich ein bisschen üben. Ich muss meine Geschichte erzählen können, ja? Ich muss meine Geschichte erzählen können. Für manchen habe ich geraten, wenn es auf die Taufe zuging oder Gemeindeaufnahme, schreib doch einmal deine Geschichte, deine Bekehrungsgeschichte auf. Und dann hast du sie parat, dann kannst du sie erzählen, dann kannst du Jesus bezeugen. Das ist auch gut, wenn die Zeugen Jehovas an meine Tür kommen. Nicht diskutieren mit ihnen, das führt zu nichts. Das führt zu gar nichts. Sondern ganz schnell dahin kommen, ich will mal erzählen, wie ich zum Glauben an Jesus gekommen bin. Und dann erzähle ich meine Geschichte. So kann man ganz einfach einen Übergang schaffen, sodass ich das Gespräch übernehme und dann meine Geschichte von Jesus erzählen. Und dann wird mein Besucher zum Zuhörer, zum Hörer. Und am Ende gibt es keinen Gewinner einer Diskussion, auch keinen Verlierer, sondern durch dieses Zeugnis kann der Heilige Geist eine Lebenswende herbeiführen. Wenn Sie schon an meine Tür kommen, dann müssen Sie doch hören, dass Jesus auch für Sie gestorben ist. Das hören Sie nämlich nicht zu Hause in Ihrer Gemeinde oder in Ihrem Königreichssaal. Ich füge dann natürlich immer ein paar Bibelstellen dazu, die kennen Sie auch. Johannes 3, Vers 16 zum Beispiel, das kennen wir alle. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Johannes 1, Vers 12, kennen auch alle hier, ja? Wie viele ihn aber aufnahmen, Jesus aufnahmen, denen gab er die Macht, Gottes Kinder zu werden, die an seinen Namen glauben. Oder hier Johannes 3, 36, wer an den Sohn Gottes glaubt, der hat das ewige Leben. Wer dem Sohn Gottes nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt über ihm. Und da sind da so tolle Verse im ersten Johannesbrief, Kapitel 5, Vers 1 zum Beispiel. Alle, die alle, die an Jesus glauben, sind von Gott geboren, wird da gesagt. Oder haben Gott zum Vater, sagen neuere Übersetzungen. Oder dann in 1. Johannes 5, Vers 12, ganz einfach. Wer Jesus hat, der hat das Leben. Wer Jesus nicht hat, der hat das Leben nicht. Und in 1. Johannes 5, hier gibt es sogar noch den Vers 20, wo ganz deutlich gesagt wird, dass Jesus der wahre Gott und das ewige Leben ist, was die Zeugen Jehovas ablehnen. Jetzt habe ich ein bisschen Unterricht erteilt, wie man mit den Zeugen Jehovas umgehen kann. Aber ich denke, das ist ganz wichtig, dass wenn Gott die Menschen schon an meine Tür schickt, dass sie hören, wie man zum Glauben an Jesus kommen kann. Jesus bezeugen durch meine Geschichte, wie Gott in meinem Leben gewirkt hat, so wie ich Jesus erfahren habe. Ja, und das kann wirklich jeder hier. Das kann wirklich jeder. Vielleicht müssen wir ein bisschen üben, aber so wie ich erzählen kann, wie ich Borsch koche oder Zwieback backe oder ein Grillgericht herrichte, das kann ich ja auch erzählen. So kann ich auch erzählen, wie ich zu Jesus gefunden habe und anderen Menschen so Jesus bezeugen. Dann ist mein Gegenüber ein Hörer, wie ich schon sagte, und nicht ein Gewinner oder Verlierer, wie das bei der Diskussion ist. Und der Heilige Geist kann ihn von seinem verkehrten Weg retten. Nur wenn der Heilige Geist zieht und von der Sünde überführt, kommen Menschen zum Glauben. Aber es ist an uns, Jesus zu bezeugen und die Botschaft von der rettenden Gnade zu verkünden. Noch einmal zurück zu Vers 29. Da heißt es, Paulus stritt also mit den griechisch sprechenden Juden. Die wollten ihn umbringen. Und als die Brüder das erfuhren, brachten sie Saulus nach Caesarea. Von dort schickten sie ihn weiter nach Tarsus. Sie schickten ihn nach Hause. Mach erst mal deine Hausaufgaben und lerne, Jesus zu bezeugen. nicht nur zu diskutieren und so das Gegenüber an die Wand zu drücken und als Verlierer stehen zu lassen dann. Und Saulus lernt das, lernte zu bezeugen, wie ich vorhin schon sagte und wie wir ab Kapitel 13 dann weiterlesen. Ja. Und dann, wie Heinz auch schon gelesen hat, Vers 31, die Gemeinde in ganz Judäa, Galiläa und Samarien erlebte nun eine Zeit des Friedens. Ihr Glaube wurde immer fester und sie lebte ganz in Ehrfurcht vor dem Herrn. Der Heilige Geist stand ihr bei und verhalf ihr zu ständigem Wachstum. Wie das so weitergeht, schauen wir nächstes Mal. Nächstes Mal beginnen wir mit Petrus. Dann ist er wieder der Akteur, der Jesus in den Mittelpunkt stellt. Von hier bis Ende von Kapitel 12 und dann Kapitel 13, da tritt Paulus wieder auf die Bühne. Ja, Gott mit uns, wenn wir Jesus bezeugen durch unsere eigene Geschichte. So wie ich zum Glauben gefunden habe, so wie Jesus mich gerettet hat. Amen.